Ich will, dass der ganze Mensch tanzt. Susanne Linke, das war und ist immer noch ihr Wunsch nach einer langen Karriere im Tanz. Sie sind 1944 in Lüneburg geboren, Solotänzerin und international renommierte Choreografin. Und sie gelten als Pionierin des deutschen Tanztheaters. Als Schülerin von Mary Wigman und Pina Bausch haben sie den zeitgenössischen Tanz über Jahrzehnte profiliert und weiterentwickelt. Noch heute ist Tanz der Mittelpunkt in ihrem Leben. Frau Linke, Sie hatten als kleines Kind eine schwere Meningitis. Dadurch wurde ihr Sprachzentrum beeinträchtigt und bis zum Alter von 6 Jahren konnten sie nicht richtig hören und dadurch auch nicht richtig sprechen. Wie war das für Sie?
Ja, also in der Kindheit ist es natürlich alles, kennt man ja nichts anderes. Und ich konnte auch neben dem nicht sprechen können, konnte ich auch nichts verstehen. Und das ist eigentlich der schlimmere Teil. Also alles, die Begriffe, die Worte oder, also nicht, dass man sie nicht aussprechen konnte, sondern auch nicht verstehen konnte. Das ist nämlich also der springende Punkt, dass das also der ganze Intellekt in den ersten 6 Jahren überhaupt nicht entwickelt wurde. Also was also im Kopf sich weiterentwickeln könnte, sondern dass ich eigentlich fast wie ein Kaspar Hauser praktisch also noch ein wildes Kind blieb und so für mich die körperlichen Ausdrucksformen, für mich die einzige Vermittlungsmöglichkeit zu der Außenwelt, zu meiner Familie blieb. Und insofern war ich dann immer ein wildes Kind, hatte aber das Glück, dass man sagt ja, das motorische Feld und Sprachfeld im Gehirn liegen ja nebeneinander. Wenn man sprachbehindert ist, ist man auch oft bewegungsbehindert. Und das war bei mir nicht der Fall. Das war mein Glück. Insofern konnte ich dann also mich körperlich immer sehr gut ausdrücken und bildete dann mit der Zeit eigene Worte, die dann meine Familie verstanden haben.
Das heißt, Ihr Körper wurde quasi unbewusst auch früh zu Ihrem Ausdrucksmittel.
Richtig, genau. Und so war ich dann also irgendwie alles von der Empfindung her, wahrscheinlich alles richtig gesehen und beobachtet. Und das habe ich alles noch voll in meinem Gedächtnis drin. Und es war natürlich so, dass ich dann schon merkte, ich hatte ja eine Schwester, die war knapp ein Jahr älter als ich. Und da merkte ich nur, dass die Reaktion zu ihr etwas anders war als zu mir, indem sie gar nicht verbal mit mir kontaktieren konnten. Aber ich dann quasi alle 6 Wochen oder 4 Wochen einen fürchterlichen Wutanfall bekam, der so gefährlich war für die Umwelt, dass ich so eine Kraft hatte. Dann konnte man mich nur einsperren in die Toilette, dann habe ich die Klobrille noch kaputt gemacht. Also das war eine unheimliche Kraft, die ich dann hatte als Kind. Das war schon heftig, aber ich war irgendwie ein freches Kind und insofern fiel ich nicht so sofort auf, also ist so ein bisschen debil oder lahm, war genau das Gegenteil. Ich war sehr lebendig und das war meine Rettung.
Aber ein harter Schritt für Sie war wahrscheinlich die Einweisung in die Psychiatrie kurzweilig, weil Sie nicht sprechen konnten, obwohl Sie völlig normal waren. Ja. Heute würde das nicht so einfach mehr gehen. Was hat der Aufenthalt mit Ihnen gemacht?
2-mal war ich in der Psychiatrie, 1-mal zur Untersuchung. Und da stellte sich raus, dass ich Gehirnhautentzündung hatte. Und zwar das Sprachfeld eben vernarbt war und so, dass andere Nerven im Gehirn irgendwie entwickelt werden müssten für Sprachgebrauch. Und dann wurde geplant, dass Lumbalpunktion gemacht werden musste mit mir und das war schon nicht so schön. Also erstmal in eine riesen Anstalt zu kommen und schon mal die eigenen privaten Kleider abzulegen, dann kriegt man Anstaltskleidung, war blau-weiß gestreift und ja, das war dann schon, was mit einem geschah. Ich wusste ja nicht, was das war alles, ne? Nur ich habe das alles beobachtet. Mit dieser Lumbalpunktion war ich ja quasi, glaube ich, 3 oder 4 Tage durfte ich nicht trinken, nichts essen. Und ich hatte fürchterliche Zustände, da war man nervlich völlig blank. Und da weiß ich noch, bis ich dann die ersten Frühstück bekam, das klein geschnitten mit Butter oder das war Marmelade. Das war, boah, ein wunderschönes Frühstück. Nur dann vermisste ich meine Mutter, nicht? Und die durfte auch nicht kommen. Und dann spielte die eine Krankenschwester immer, dass sie so tat, als würde meine Mutter gleich kommen. Und dann ist sie rausgegangen und guckte, beobachtete sie ganz scharf, macht sie das auch? Und dann kam sie wieder zurück. Nein, sie kommt noch nicht, musste mich immer vertrösten, nicht?
Ja, also, das sind traumatische Erlebnisse. Aber es gab eine Diagnose, auch mit einer aussichtsreichen Behandlung. Sie haben dann das Sprechen gelernt und Sie haben ein Hörgerät bekommen, haben die Klosterschule besucht, sind ins Gymnasium gegangen. Aber mit Tanz hatten Sie als Kind erstmal nichts zu tun.
Nein, das große Glück war, meine Mutter war Musikerin, Pianistin und die, da kamen natürlich in bessere Kreise. Und in diesen Kreisen hat sie eine Adresse erfahren können für einen berühmten Logopäden in Hamburg. Und da bin ich hingekommen in ein sehr angenehmes Heim. In 1 Jahr und 3 Monaten habe ich dann sprechen gelernt bei seiner Ehefrau, Tante Edith, die eine ehemalige Tänzerin war, das große Glück war. Das war diese Frau, diese Tante Edith, die sehr sympathisch mir war. Und ich dann mühsamst, also wahrscheinlich eine Stunde oder 1,5 Stunden lernen musste, Buchstabe zu lernen. Und das Komische ist ja, dass man ja nicht als Kind, man kennt ja nichts anderes. Was soll das? Ich brauche das nicht. Also rein gefühlsmäßig. Wenn die Person mir nicht sympathisch gewesen wäre, hätte ich das gar nicht lernen wollen. Und da wäre ich bockig gewesen oder hätte... Also, weil diese Kinder können ja sehr gewalttätig sein.
Ne? Und wie sind Sie dann letztendlich zum Tanz gekommen? Was war der Auslöser dafür, dass Sie nach dieser ganzen Prozedur gesagt haben, ich will Tänzerin werden?
Ja, mit dem Tanz kam es dann so, dass ich dann als 10-Jährige nach Berlin, also nee, kam mit 8 Jahren oder nach Berlin. Und meine Mutter ist ja eine Berlinerin und sie war Witwe. Und dann kam ich zum ersten Mal mit meiner Schwester in eine Gymnastikschule, Medau-Gymnastik. Und da muss es wohl so sein, da hatte ich eine sehr gute Medau-Gymnastiklehrerin, eine Ruth Pinzler. Das war so richtig Urviech und die spielte auf der Quetsche Akkordeon, spielte Klavier. Und das war eine, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig, dass ich das habe machen können. Und muss wohl auch nicht so schlecht gewesen sein. Und da gibt es noch ein Foto von mir aus der damaligen Zeit, wo man sieht, ja, wie gut ich aussehe mit dieser Bewegung. Und das war dann also 1952 war das, ne? 52, 53, 54. Und das war der erste Ansatz, wo meine Mutter merkte, dass ich wahrscheinlich mich gut bewege. Und dann zogen wir um nach, mit der zweiten Heirat meiner Mutter, mit einem Farbwerkmenschen, Physiker. Das kamen wir nach Frankfurt am Main, in Hofheim am Taunus. Und da hatte ich das Glück, nach 2 Jahren wieder eine tolle Gymnastiklehrerin zu finden. Und sie hieß auch Ruth Grau. Das war auch eine ganz tolle Type. Temperamentvoll und spielte Klavier, guckte gar nicht auf die Tasten, immer nur auf uns. Also das war wirklich auch Glück, dass sie auch so offen war und so nett und so begabt war einfach. Nicht? Ein Urviech. Und da hat sie mich immer sehr herausgehoben und dann durfte ich schon mehr machen und habe ich immer mehr Stunden bei ihr genommen und da kanalisierte sie schon so langsam.
Da haben Sie, glaube ich, die Walpurgisnacht mitgetanzt in Frankfurt, ja, mit Laiendarstellern damals.
Richtig, das war so, dass eine berühmte Tänzerin, die Dora Heuer, die Ausnahmeerscheinung für den deutschen Ausdruckstanz, ist eine wahnsinnige, tolle Tänzerin gewesen, große Ausdruckskraft. Dore war eigentlich mehr Autodidakt und die war faszinierend, für viele Leute faszinierend und viele Leute mochten sie auch nicht. Aber sie hatte die Aufgabe gekriegt, diese große Aufgabe für die Einweihung des Frankfurter Schauspielhauses in Frankfurt, das neu eingeweiht wurde, sollte sie die Walpurgisnacht gestalten mit mehreren Laientänzern aus mehreren Schulen aus der Frankfurter Gegend. Und so kam das dann, dass ich dort mitmachen konnte. Also auch auf Umwegen, aber ich konnte da mitmachen und durfte sogar schon eine etwas besondere Rolle kriegen, dass ich nicht nur die schöne Hexe bin, sondern sogar eine obszöne Hexe. Und das fand ich total geil. Wow. Und das waren die Proben in Opern in diesem Schauspielhaus. Das muss ich auch so nebenbei erzählen, dass dann mit diesen speziellen Bewegungen bei den Proben, das war so eine Bewegung, da kann man leider nur nicht sehen im Rundfunk, dass dann zugeflüstert wurde, auf einmal wie eine Flüsterpost da durchging, Kennedy ist ermordet worden. Kennedy ist ermordet worden. Kennedy ist ermordet worden. Und das war 1963 im November. Es ging wie ein Lauffeuer mitten in der Probe und das war irre. Und das war eben so, dass ich dann eines Tages, die Frau Waltraud Lohley hatte eine strenge Ausstrahlung, die war sehr eine große Grande Dame, mit auch gut betucht und die alles möglich machte für ihre unmögliche Tanzfreundin Dore Heuer, die war ein Chaot im täglichen Leben und mit den Finanzen sowieso. Da machte sie eines Tages, sagte sie zu mir, Susanne, ich muss mit dir sprechen. Also, da sagt, oh, was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, nicht? Dann schloss sie die Türe. Oh, und da dachte ich, oh Gott, ich zitterte am ganzen Körper, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat sie mich gefragt, ja Mädel, was willst du denn werden? Was hast du denn vor? Ja, also ich wollte Bibliothekarin, ich wollte studieren, Geschichte studieren, durch Abitur nachmachen. Und dann guckt sie mich so an, ja warum? Und dann fragte sie mich ganz schlicht und einfach, willst du nicht Tänzerin werden? Da war ich schon 19 Jahre alt. Und ich sag, was? Wow, nicht und da. Weil ich das eigentlich immer wollte. Das war mein tiefster Wunsch. Ich wollte immer Tänzerin werden. Aber ich habe das nie gesagt. Das war ein tiefes Geheimnis, mein tiefer Traum. Obwohl ich als Kind schon öfters so geträumt habe, ich würde alleine auf der Bühne tanzen. Alle würden mir zuschauen. Das war mein Traum. Und dann gab es kein Halten mehr. Und dann besprach ich das mit meinen Eltern, die sofort Verständnis hatten. Ab mit dem nächsten Zug zur Wickmann-Schule gefahren nach
Mary
Berlin.
Mary Wickmann nach Berlin.
Mary Wickmann. Und so. Und dann ging das einfach wie eine Kanone los.
Ja. Mary Wickmann gilt ja als eine der einflussreichsten Wegbereiterinnen des rhythmisch-expressiven Ausdruckstanzes. Ja. Der die Blütezeit erlebte zwischen 1920 ungefähr 1935 und ja. Mary Wickmann war eine der Pionierinnen. Ohne sie wären sie nicht das, was sie heute sind, haben sie mal Mitte der 80er Jahre in einem Interview gesagt. Was haben sie bei ihr gelernt?
Ja, also Mary Wickmann, sie ist nicht eine der Pionierinnen. Ich denke, sie ist die Pionierin. Also Kurt Jost kam ja ein bisschen später. Das muss ich auch mal klar sagen, weil das war wirklich die Mary, die, also, ja, das war eine große Kämpferin, hochintelligente Frau aus gutem Hause, mit großer Bildung und Möglichkeiten. Und die hat dann, also, ja, das wirklich sich diesen Ruf verdient. Und sie hat dann noch bis hoch in den 80ern noch die Schule geleitet. Da war sie ja 81, hat sie ihre Schule geschlossen, das war 1967. Und ich war die letzte Klasse. Mit unserer Abschlussprüfung wurde die Schule geschlossen. Und die 3 Jahre war ich bei ihr in der Ausbildung. Mit einigen, also wenigen, waren nicht so viele Leute da. Waren meistens Ausländer und ein paar Deutsche. Und das war eine wunderbare Zeit. Dieses klassische Ballett wurde nur sehr stiefmütterlich behandelt. Das war nur einmal oder zweimal in der Woche. Und im kleinsten Raum des Hauses, also es war wirklich nicht toll. Und was sie einem beibrachte, eben die eigene mit sich selbst zu kreieren, also aus dem Zustand heraus, was man selber als Ideen hatte, dass man das in Bewegung bringt.
Also das, was innen bewegt, das wollen sie nach außen zeigen.
Nach außen, richtig, dass man das in den Körper, aus dem Körper ausdrückt sozusagen und rauskommt. Von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Und so auch die Körpertechnik war auch so durch eine starke Imagination, also dass man sich vorstellt, man ist etwas anderes als das, was man als Person sonst so ist. Dass man sich vorstellt, durch starke Visionskraft sich zu verwandeln. In etwas anderes.
Das haben Sie von Mary Wickmann mitgenommen, das von innen nach außen zeigen. Aber der klassische Tanz, haben Sie gesagt, kam etwas zu kurz. Deshalb sind Sie nach Essen gegangen, an die Volkwachenhochschule. Ja. Und das war ein wichtiger Schritt in Ihrer Karriere zur Tänzerin. Das war auch bei Pina Bausch in den End-60er Jahren.
Richtig, ja. Also es war so, dass ich in der Wickmann-Schule spürte, die Technik in den Beinen, bei Mary Wickmann war mir der Rumpf, was ich eigentlich sehr richtig finde. Und das ist die Körperganzheit. Aber die Beintechnik war nicht da. Das ist nämlich, worauf eigentlich die ganze Balance besteht auch. Mit diesem, dass von unten nach oben die Stabilität für die Balance gegeben ist. Das gab es bei Wickmann nicht.
Das heißt, Technik und Präzision gab es dann bei Pina Bausch.
Das gab es vom klassischen
beim
Ballett.
Volkmann,
im Volkmann-Studium. Das kommt vom klassischen Ballett. Also das muss man wirklich sagen. Bei modern, glaube ich, alleine wäre das nicht so. Das habe ich also, denn das Folkwang-Schule, die haben ja auch viel vom klassischen Ballett absorbiert und das in ihre Technik eingebaut, in Kurt Jos Ledertechnik. Und das habe ich beim Hans Züllig gelernt in der Folkwang-Schule. Also das ist labil-stabil in den Beinen und Hüften, so dass man ein Standbein hat und dann labil im Oberkörper, aber dass man mit dem Oberkörper spielen kann und die Arme auch. Und das ist für mich eine Verbindung, die ganz gut ist und das versuche ich mit meinem heutigen Training, System Inner Suspension ist der Name, das zusammen zu verbinden. Ne?
Sie haben ja Pina Bausch persönlich kennengelernt. Ja. Wie haben Sie sie erlebt?
Ja, also, das, als ich an die Folkwang-Schule kam, gab schon die Mär von ihr. Die war dann nicht in dem Moment da. Da war sie in New York. Das war 1967. Dann hat man mir schon viel erzählt von ihr, dass sie so ganz was Besonderes ist und so eine tolle Tänzerin. Und da habe ich gedacht, ich bin ja mal gespannt. Dann habe ich mir schon selber gesagt, sie sollten mir nicht zeigen, wenn sie da sei, dass sie es ist, sondern ich wollte das von alleine rauskriegen, das ist sie. Und tatsächlich, so war das auch. Sie hatte eine sehr besondere Ausstrahlung gehabt. Die war magersüchtig, also gewesen, aber sehr dünn, Rippen und so alles. Und sie hatte so nach innen gekehrte Aura und so für sich und lang und dünn und schien sie mir sehr große Füße und alles war mager irgendwie, aber faszinierend. Und das muss man schon sagen. Und da habe ich sie ja auch auf der Bühne erlebt. Sie war wunderschön, ne? Sehr ephemär, so ein Wesen auf der Bühne, was man nicht häufig sieht. Und hatte aber natürlich die ganzen Techniken, die sie besonders in New York auch gelernt hat. Nicht in den 2 Jahren, wo sie in New York war. Und da hat sie wahrscheinlich gelernt, viel zu rauchen, um dünn zu sein. Da war ja noch die Doktrin sehr stark. Man musste um klassisches Ballett, also überhaupt zu sein, auch es machen zu können und gut auszusehen, dass man dünn sein musste. Und das war zu meiner Ausbildungszeit im Folkwang von 67 bis 70 noch der Fall.
Sie haben ja sogar dann teilweise, ich glaube, 3 Jahre das Folkwang-Studio geleitet.
Ich kam 1970 dazu bis 73. Und das größte Glück, das drittgrößte Glück für mich, für mein Leben, war eben, dass Pina Bausch mich haben wollte. Und das war für mich die größte Überraschung, weil also meine technischen Basis war noch sehr relativ mager, würde ich mal sagen. So konnte ich vieles, also was sie an Bewegung hatte, die so hochinteressant und sehr schön war, konnte ich technisch noch nicht so richtig gut ausführen. Und das ist ja auch wichtig. Aber wahrscheinlich war ich schon irgendwie ein Typ, wo man sagt, naja, also so ganz unsichtbar bin ich wahrscheinlich nicht gewesen.
Es muss ein gegenseitiges Schätzen gewesen sein, sonst wäre es zu der Konstellation nicht
richtig
gekommen.
Aber das kam durch Mary Wickmann. Bei Mary, die Tänzer, die waren, sahen nie dumm aus, hatten aber nie dolle Technik, aber sie wussten, was sie machten. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt.
Ne? Nach der Zeit in Essen haben Sie erstmal als freischaffende Choreografin gearbeitet, unter anderem für die Pariser Oper oder das Niederlands Dance Theater. Ja. War es denn schwer, sich von der Technik, von dem ganzen Tanztheater von Pina Bausch zu lösen nach dieser Zeit, den eigenen Weg zu finden?
Im Tanz, whatever you do, was immer man macht, ist im Tanz immer schwierig, um zu überleben. Egal wie begabt man ist oder unbegabt. Also die Unbegabten, die fallen schon eh durch das Raster. Aber auch für die begabten Leute, Tanz ist eins der härtesten Berufe, die man sich ergreifen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Sportler, Hochleistung. Es ist ein nicht Sport, es ist ganz was anderes, aber es ist eine Hochleistung gefordert. Und insofern ist das auch, wenn man da auch noch Choreograf ist, ist es auch hart. Selbst für jeden Choreografen, egal wie berühmt er ist, die wird alle sagen, es ist furchtbar schwer. Und das hat Pina Bausch auch immer gesagt. Weil der Tanz ist eine sehr flüchtige Kunst, die also ganz den Zeitmoden unterworfen ist, ob man es will oder nicht. Und insofern, es war natürlich schwierig. Ja, gut, also ich war immer ein Typ. Dadurch wurde ich auch immer so irgendwie von Leuten, guten Leuten auch unterstützt. Und das ist natürlich auch wichtig. Man wird ja auch so mutlos, ne? Weil man nur immer seine eigenen Fehler sieht und so weiter. Bin auch noch protestantisch erzogen. Bescheidenheit war eine große Zier und so weiter.
Heute gelten Sie ja neben Pina Bausch, Reinhold Hoffmann und Johann Kresnik als wichtige prägende Figur für das deutsche Tanztheater. Damals gab es den Begriff aber noch gar nicht. Was macht für Sie das Deutsche Tanztheater aus, jetzt im Rückblick?
Ja, also das ist der Spruch. Das heißt ja immer, Pina hätte das gesagt. Na, Pina hat nur das wiederholt, was alle schon gesagt haben und was Mary gesagt hat, was Kurt Jost gesagt hat, von innen nach außen. Und was ich jetzt auch sage, von innen nach außen. Also das, was man fühlt, dass man von innen fühlt und denkt und empfindet, dass man das irgendwie in eine eigene Bewegungsform bringen kann, nach außen. Und natürlich, wenn man mehr Technik hat, kann man es auch besser ausdrücken in eine Bewegung, die etwas nicht so ganz einfach aussieht oder schon ein bisschen komplizierter sein könnte. Das ist in Amerika zum Beispiel, dass man mit Bewegungskombinationen spielen kann, dass man damit also operieren kann, basteln kann, konstruieren kann. Das war im deutschen frühen Tanztheater noch nicht der Fall. Also Mary hat keine Bewegungskombis gestrickt in dem Sinne. Gab's nicht. Aber im Folkwang hat man gelernt, durch Pina Bausch auch Bewegungskombinationen zu strecken. Das konnten die Amerikaner sehr gut. Das kam ja aus USA. Und das hat sie da gelernt und auch das uns weitergegeben. Und das war eigentlich also, was das deutsche Tanztheater mit diesen interessanten Bewegungskombinationen, dass man da auch die Gefühle ausdrücken kann. Aber das ist spannender, ist zu gucken, wow, nicht? Was kann man da alles machen? Und Tanztheater muss immer irgendwie ein Thema haben, ein Grundthema. Also Hans Krechnik hat ja mir anhand von bekannten Figuren dann immer seine Geschichten aufgebaut. Das haben wir nicht gemacht. Also Frauen, die wühlen ja tiefer psychologisch, nicht? Und das ist ja Pina ja wunderbar, da ist sie ja Meister drin. Und Reinhard Hoffmann hat mir bewegende, wunderbare Bilder geschaffen. Also auch tänzerisch zum Teil, auch, aber auch rein optisch konnte sie gut umgehen. Und ich war mehr so von Bewegung her, aus den Solotänzen habe ich dann die Gruppensachen geschaffen und so.
Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Ihre eigene Karriere als Choreografin haben Sie eher ungewöhnlich begonnen, nämlich mit Soloabenden, nicht mit Choreografien für eine ganze Kompanie. Warum war das so? Weil Sie sich auf die eigene Person konzentriert haben und dann wirklich dieses von innen nach außen auch selbst nachgearbeitet haben sozusagen?
Ich glaube ja. Also es ist nämlich ganz verrückt. Das kam auch auf Umwegen. Ich habe ja vom Folkwang her kommend, habe ich ja zuerst mit Gruppenchoreografien angefangen. Also nicht mit Solis. Das war völlig fernab, weil ich immer gedacht habe, ich habe keine Technik. Ich wurde ja so bescheiden mit mir, ich dachte, ich kann gar nichts, also das geht alles gar nicht. Und dann fing ich an, aber doch mit Gruppenchoreografie zu machen. Und das war erstmal Mono, dann Trio und dann habe ich die Ehre. Da habe ich schon also im Folkwang Tanzstudio angefangen zu machen. Und die wurden auch im Folkwang Tanzprogramm aufgenommen, erstaunlicherweise. Und dann ging es irgendwie weiter mit Gruppensachen. Danse Funèbre war das nächste. Und da hatte das schon mehr Erfolg gehabt durch Frankreich mit dem Wettbewerb. Und da habe ich schon ein erstes Solo als totes Mädchen getanzt. Und da ging es eigentlich los, dass ich von da an, das war 1975, da fing ich an, selber auf Solotänze zu kreieren. Ganz einfach, ach Unsinn, nur Blödsinn, spielen mit den Armen. Und dann kam schon Schubert, der Tod und das Mädchen. Nicht? Das war 77, mit einer anderen Tänzerin. Aber ich habe das alles mit meinem Körper, diese Bewegung. Kam eigentlich alles von mir, von meinen Bewegungen. Richtig. Das war schon die Übertragung, dass ich körperlich das sehr gut überbringen könnte auf die anderen Tänzer. Das war dann der Ursprung, also dass der Funke von meinem Körper auf andere Körper übersprang. Das hat wohl funktioniert.
Bis heute wird ja oft zitiert, ihr Solo Schritte verfolgen. Daran zeichnen Sie im Prinzip Ihr Leben als Tänzerin nach. Kann dieses Werk als Schlüsselwerk gesehen werden in Ihrem Oeuvre? Also es geht in dem Stück Schritte verfolgen, erst um ein Kind, das trampelt, ja, das zappelt, mhm, das nicht richtig aus sich rauskommt, dann wird das langsam, löst sich das Kind, wird eine erwachsenere Frau, dann bis zur alternden Frau hin. Also es ist eine Entwicklung, die dieses Werk, diese Choreografie nachzeichnet. Das ist eigentlich eine Autobiografie.
Ja, Vollständig, ja, klar. Und so ist das auch in diesem ganzen Werk, ist das anscheinend doch recht gut übersetzt worden, dass es nicht zu persönlich wird, zu peinlich oder seelenvoll. Das darf auch nicht sein. Das muss, also das war, die Psychiatrie-Erfahrung war schon ziemlich heftig und also traumatisch, könnte man schon sagen. Und das war natürlich ein gutes Thema, wie sich das so langsam sich entwickelte mit dem Schulbank und Operationstisch. Und da hatte ich auch einen recht problematischen, aber guten Bühnenbildner, der dann auch diese Tische gestaltet hat, also das ein gutes Design gebracht hat und dann diese hässlichen gehäkelten Stiefel als Kriegskind, so als Sinnbild. Und dann hatte ich auch so ein Nachthemd gefunden, grobes Leinen gewebt, auch so hässlich das Anstaltskind. Das war die erste Szene, also wo ich nicht sprechen konnte, nur trampeln konnte und vor Wut und vor Verzweiflung und so weiter. Das war eine harte Arbeit, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und ja, das hat funktioniert mit dem Publikum zum Teil. Viele waren erschüttert oder begeistert oder wie man, also es hat einen Funke gegeben. Und dann, wie das weiterging, dass ich im Anzug tanze mit Gustav Mahlers 10. Symphonie, also das war eine tolle Arbeit, für mich selber.
Ne? Sie hätten ja auch ein Buch drüber schreiben können, über Ihre Erfahrungen, über das Leben und den Tanz, haben Sie aber nicht. Nee. Was kann der Tanz ausdrücken, was Worte nicht können, für Sie? Das ist ja eine sehr persönliche Arbeit.
Richtig, also das ist nämlich gut ausgesprochen, wie Sie sagen. Ich habe mein Leben nicht im Buch geschrieben. Bücher gibt es schon viele, würde ich mal sagen. Und wenn man schreibt, also dann muss es schon etwas Spezielles sein. Ich bin, glaube ich, wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich mehr intellektuell gewesen. Und ich habe auch in meiner Pubertätzeit ein Buch nach dem anderen verschlungen aus dem Bücherregal von meinem Vater, der also viele interessante Bücher hat mit schwersten Philosophien und Anthroposophie und die Bibel. Also die Bibel selbst habe ich nicht gelesen, aber über die Bibel. Und dann habe ich auch viele Romane, gute Romane gelesen, französische Romane, Unterschied, also nicht so Kinderromane, sondern das. Und das hat mich sehr gebildet. Also irgendwie, mein Interesse war immer schon, lag das immer ziemlich auf einer hohen Ebene, obwohl ich auch vieles nicht verstanden habe, bin ich sicher, oder falsch verstanden habe. Und dadurch habe ich dann auch das gemerkt, nee, lass mal lieber bleiben, dass du selbst Kriminalromane schreibst oder so. Das habe ich durch meinen Tanz erzählt, diese Entwicklung. Und das müsste reichen, da können andere Leute darüber schreiben.
Sagt Susanne Linke, eine der wichtigsten Pionierinnen des Deutschen Tanztheaters, Tänzerin und Choreografin. Frau Linke, Sie hatten vorhin schon Johann Kresnik erwähnt, als wir über das Deutsche Tanztheater sprachen. Er gilt ja als Theaterberserker, verfolgt ästhetisch eine sehr eigene Linie, beschwörte nach Gemälden von Francis Bacon zusammen mit Ismail Ivo die Welt als wild bewegtes Schlachthaus, Selbstzerstörung mit einem Fleischklumpen im Mittelpunkt auf der Bühne. Sie traten nun zusammen mit ihrem Partner Urs Dietrich in Bremen Ende der 1990er Jahre seine Nachfolge des Bremer Tanztheaters an. Welche Ästhetik war Ihnen damals wichtig? Bestimmt nicht der Fleischklumpen auf der Bühne.
Da haben Sie völlig recht. Also Hans Kresnik ist ein toller Typ. Der hat mir auch sehr geholfen. Und zwar hat er wirklich Ratschläge gegeben, wie man mit diesen Theaterpolitikern umgehen soll. Und das war toll. Also der ist so direkt, ist ein Typ, ein Brocken. Man ist ja heute froh, wenn noch jemand also genial spinnen kann, nicht? Und dann hat er mich behandelt wie eine kleine dumme Maus, womit er vielleicht gar nicht so Unrecht hatte, dass ich so fürchterlich naiv war, wie man in der Theaterpolitik sich verhalten soll. Und dann klopfe ich jetzt auf den Tisch. Mit der Faust auf den Tisch saß er mir gegen. Susanne, Sie müssen aufpassen, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Die Politiker sind alle so, die sagen ja und machen nein. Und wenn sie nein sagen, dann machen sie ja. Also glauben Sie keinem Politiker. Und der hat recht, muss ich wirklich sagen. Und so ist das bei mir jetzt auch. Diese Erfahrung habe ich machen müssen.
Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf. Jetzt noch ganz kurz, welche Ästhetik Sie damals verfolgt haben an dem Theater als Kontrast?
Ja, also das ist natürlich so Ihre Fragestellung, da merken wir schon, das ist intellektuell gedacht. Das tue ich als Tänzerin und als Choreografin in dem Sinne nicht. Ich berechne nie. Man muss schon natürlich ein bisschen clever sein. Je älter man wird, desto cleverer wird man. Und dann sagt man, was mag das Publikum, was mag das nicht. Das habe ich aber noch nie getan bisher. Und das will ich auch nicht. Und insofern verfolge ich nur meinen Weg, meine Art. Und die war natürlich relativ anders, also sehr anders, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Das ist eine äußerst maskuline Art. Ich bin eine weibliche Person und so geht es auch mit dem Umgang, auch, dass man weiblich auch ganz anders umgeht, dass man in deutschen Theatern mit den deutschen Bühnentechnikern oft nicht ernst genommen wurde. Die hören einem nicht zu, nicht? Obwohl es mein Stück ist. Wenn man schon mit der Sache fragt, ja, ist das denn möglich? Ich hätte sehr gerne, wenn es möglich wäre, wenn man mit so einem Techniker spricht, ja, dann wird man gar nicht ernst genommen. Also muss man sagen, das hat zu sein, das muss so sein und bitte machen Sie das.
Nach Bremen haben Sie die Leitung des Choreografischen Zentrums in Nordrhein-Westfalen übernommen. Aber da stand offenbar, Sie haben auch eben schon diese Machtspiele angesprochen, Der Tanz eher im Hintergrund, Machtspiele im Vordergrund. Ein Kapitel, an das Sie sich lieber nicht so gerne erinnern?
Es war schlimm, muss ich wirklich sagen. Man hat also Mobbing getrieben auf übelste Art und Weise. Vorne freundlich, hinten aber mit dem Messer. Zack. Aber es war trotzdem richtig, dass ich dieses Riesengebiet von Leitung eines choreografischen Zentrums, weil das noch so neu war von der Struktur, wie man solche Zentren leitet, noch nicht so klar war. Weil ich habe das mir vorgenommen als Vorbild aus Frankreich. Die Franzosen, die sind ja immer sehr viel cleverer und immer weiter vorne dran mit der modernen Zeit. Das sind die Deutschen nämlich nie. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dann dümpelte das vor sich hin. Und dann hat man mich wieder zurückgeholt für eben 1996, 97, als ich schon im Theater in Bremen war, dass man das wieder einleitet, dass ein Gebäude gefunden worden ist, Zeche Zollverein. Und da war ein junger Kulturdezernent, ein Oliver Scheidt. Der hat mich da ausbedungen, dass ich als sogenannte designierte künstlerische Leitung für dieses choreografische Zentrum Vorschläge machen sollte für den Umbau. Und das habe ich gemacht und das war wunderbar, war eine große Erfahrung. Egal, wie das nachher am Ende gelaufen ist. Ich bin sehr froh, dass ich das habe machen können. Es gab Krach, weil da noch ein Kompagnon war, den ich nicht mit Namen erwähnen möchte, aber es ist ein ganz lieber Mensch im Grunde, ein Schweizer. Und da will ich auch nichts Schlechtes jetzt über ihn reden. Der war nur hilflos und dann hat er wahrscheinlich irgendwie einen Föhn bekommen im Kopf, nicht? Und ich war ja in Bremen und nicht in Essen. Und da musste ich immer nur ab und zu nach Essen fahren. Also ich war nicht an dem Ort und er war am Ort. So hat er schon geköchelt mit einem anderen Herrn, auch ein Macho, aber netter, der auch von der Volkmannsschule kommt, will ich auch nicht den Namen nennen, aber der ist ein prima Kerl und der ist heute der Leiter des Packzollvereins, der ehemaligen, dieses choreografischen Zentrums. Ist alles prima jetzt, aber die beiden Männer haben mich bemobbt. Das kann man wohl nicht anders sagen. Aber das verzeihe ich den beiden. Mir geht's blendend und ich bin froh, nicht in diesem Essenloch, weil das hätte ich nie bewältigt, sowas zu leiten.
Kommen wir nochmal auf das Wesentliche zurück, nämlich das, was uns innen bewegt, bringt in Bewegung Ihr Credo. Das war Ihnen immer das Wichtigste, nicht das Drumherum. Wenn Sie zusammenfassen, nochmal drei Themen in Ihren Choreografien oder die Sie für Ihre Choreografien erdenken, benennen müssten. Ja. Welche wären das inhaltlich?
Ja, letztendlich, komischerweise, ist es der Tod. Ja. Ich habe damit angefangen mit Danse Funèbre, wo ich das tote Mädchen getanzt habe. Und das war die Trauerverarbeitung vom Tod meines zweiten Vaters, von dem ich sehr viel hielt und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann wollte ich gleich als nächstes wieder ein Thema nehmen, wieder das tote Mädchen tanzen, aber ganz anders. Und zwar mehr im buddhistischen Sinne oder tibetanische Totenbuch habe ich gelesen, dass die Seele weiterwandert, nicht die Seele, sondern die 40 Tage Bardo und so. Und da habe ich ein zweites Solo geschaffen, am Boden, für ein junges Tänzerin, die sehr gut war, das war Frances Carty. Und da habe ich mit ihr, was ich gefunden habe an Bewegung mit meinem Körper, auf sie übertragen. Und das ist so gut gelungen. Und das war ein Hammer. Die Leute liebten es und waren begeistert. Das war ein Riesenerfolg.
Um Ihren Stil vielleicht kurz zu beschreiben, es ist nicht abgehackt, es ist nicht steril, ist emotional, aber auf unaufdringliche Art.
Ja.
Kein übertriebener, dramatischer Gestus, eher Reduktion auf das Wesentliche und trotzdem den Fluss erhalten. Ja. Kann man das so mit modernem Vokabular
wunderbar
erhalten?
Wunderbar ausgedrückt. So ist das. Also ich bin nicht, mit dem Hammer drauf war mein Männerstück. Dann hatte ich als anderes Thema, was wir auch die Arbeitswelt, also der Männer, also erstmal der Frauen, die Schufterei der Frauen, die Frauen weltweit. Ich bin ja viel rumgereist durch das Goethe-Institut. Besonders Indien war ich öfters und da habe ich in Indien das gesehen, wie die Frauen in Indien behandelt werden. Und das war für mich so ein Trauma. Und dann habe ich gedacht, so mache ich ein schönes Stück Frauenballett. Frauenballett ist ja auch dieser Titel. Das war ja immer irgendwie Frauenballett, was ist das, so Frauenbataillon, nicht wahr? Hatte so ein Image. Und dann habe ich extra diesen Titel genommen und ich sagte, mit schönen Farben, viele Sari-Stoffe, roten Farben, alle Rotabstufung mit Lila und Gelb. Und dann habe ich dieses Stück gemacht, wie die Frauen schuften. Und diese Schufterei mit diesen schönen Stoffen, worin dann zwei Männer nur sprechen und reden und palabern. Und die Wege stören und sitzen.
Missachtung.
Ja, Missachtung. So, das war das Thema damals. Und das war 1981. Dann habe ich 91 ein Stück vom Männerstück auch, wie sie schuften im Bergwerk. Nicht? Und das hat auch ziemliche Wellen geschlagen, also wie das Publikum, dieses Arbeitsthema, die verschiedenen Arbeitswelten von Frauen, nachgiebig mit Stoff, weiblich, nachgiebig, immer im Hintergrund stehen und doch durchhalten und doch sind die Stärkeren als die Männer und die Männer die muskuläre Kraft. Ich hatte ja sehr viel Kraft, körperliche, physische Kraft gehabt. Ich habe sehr viele maskuline Elemente in mir.
Und lange vor der Gender-Debatte.
Ja, also das ist irgendwie, meine Mutter war schwanger mit mir, fürchterlich dicken Bauch, haben die gedacht, entweder ist das ein strammer Junge oder es werden Zwillinge sein. Und was kam raus? Ein normales Mädchen mit normalem Gewicht. Mein Vater damals an Australier aus dem Bauerngeschlecht, der war enttäuscht, wieder eine Tochter, kein Sohn, der hatte schon einen Namen ausgewählt, Georg Friedrich, nicht? Der mochte Georg Friedrich Händel sehr gern. Naja, also da war er ziemlich enttäuscht und meine Mutter hat dann den Namen, Gott sei Dank ausgesucht, einen sehr schönen klingenden Namen, Susanne Barbara Linke. Also, und Susanne Linke klingt ja auch gut, nicht? Wie eine fließend. Es passt einfach.
Sagt Susanne Linke, Tänzerin und Choreografin in SWR 2. Frau Linke, ich würde gerne noch auf Ihr Wirken in der Stadt Trier eingehen. Trier ist ja für seine vielen Denkmäler und seine lange Geschichte, die bis auf Kaiser Augustus zurückgeht, bekannt. Aber in Sachen Tanz hat sich Trier in den letzten Jahren, bevor Sie da waren, nicht gerade hervorgehoben. Als nun bekannt wurde, dass Sie ab 2015, 2016 als künstlerische Leiterin die Sparte Tanz am Theater Trier übernehmen würden, ging logischerweise ein Raunen durch die Szene, dass eine der prominentesten deutschen Choreografin ausgerechnet in die Provinz zog. Das erstaunte ein kleines Theater mit dem damals neuen Intendanten Karl Sibelius an der Spitze. Was reizte Sie damals an der Aufgabe?
Also so weit habe ich gar nicht gedacht mit Trier. Und das war die Person Karl Sibelius. Das war ein toller Typ. Der war einfach so wie offen, knalloffen, wie er war. Und das hat mich überzeugt. Erstmal wollte er nur Informationen haben über Tänzer, Choreografen, weil er jemanden neu einstellen musste. Dann habe ich eine Stunde geredet, ihm beratschlagt, modern oder klassisch modern, gemisch oder ganz Tanztheater. Ich hatte ihm geraten, so gemischt, für diese Stadt könnte ich mir vorstellen, ne, so tolles reines Tanztheater ist vielleicht nicht so. Und das habe ich ihm alles gesagt, bis er dann nach einer Stunde mir, wie ein kleiner Junge, mich fragt, ja, wollen Sie es nicht machen? Dann habe ich gesagt, sind Sie verrückt? Ich bin schon 70. Also ich habe wirklich so, Sibelius, also ich bin schon 70. Was glauben Sie? Ich meine, ich kann ja gar nicht mehr, vielleicht kann ich das gar nicht mehr. Und habe zwar in Bremen, das ist ja gut gelaufen damals, aber da war ich ja noch 15 Jahre jünger. Naja, also der meinte, nee, ich will sie unbedingt. Der wollte, gab es keinen Rüttel mehr, geben Sie mir eine Woche Bedenkzeit, dann habe ich das so. So ist das klar. Und dieser Karl Sibelius muss sich wirklich verteidigen. Der hat den Wunsch, den starken Wunsch gehabt, aus diesem Loch, also muss man schon so sagen, wo das Theater Trier war, das provinzielle Loch künstlerisch zu heben. Er war ein großer Künstler als Schausteller, Schauspieler, Sänger und Tänzer. Er ist ein wunderbarer Darsteller, also mit One-Man-Show. Und das ist großartig, nicht? Also, der kommt auch aus einer ganz zerrütteten Familie, muss man wirklich auch sagen. Insofern hat er vielleicht nicht gelernt, wie man taktisch eine Kunst der Diplomatie beherrschen muss als Intendant. Das ist leider so. Und dadurch habe ich mir den Spruch auch, es gibt keine diplomatische Kunst, die kann nur schlecht sein oder banal. Aber das ist eben, was das normale Volk will. Und das Fernsehen auch immer mehr darin sinkt, diplomatische, künstlerische Arbeit, das ist langweilig, das ist das Übliche, was alle sehen wollen, wie die Bild-Zeitung ist die bestgekaufte Zeitung und die ist niedrig im Niveau und die primitivsten Bedürfnisse erfüllt. Und das wollte Karl Sibelius eben nicht, und er wollte das Niveau. Und das hat er wohl zu schnell und zu intensiv betrieben. Und insofern hat er also voller Pläne, das sollte das passieren und hier und wo ich dachte, um Gottes Willen, wie soll er das schaffen?
Er hat dann leider auch viele künstlerische Differenzen gehabt, finanzielle Richtig. Probleme am Theater. Sie Richtig. Haben es gesagt, viele
Besonders
Diskussionen.
Die finanziellen,
er hat Probleme. Sich da etwas übernommen hin und genau. her. Sie haben sehr erfolgreiche Arbeiten gemacht, Nemokna, was so viel hieß wie Ankommen.
Ja.
Thema über die Flüchtlingsdiskussion war in vollem Gange.
Ja.
Dazu Stücke, die sehr, sehr gut liefen auch. Das Publikum hat sie angenommen, die Kritiken ja. waren begeistert. Aber jetzt wurde auch Ihr Vertrag nicht verlängert, obwohl Ihre Arbeiten gut ankamen. Sie hätten gerne weitergemacht.
Auf jeden Fall, weil ich doch gesehen habe, es hat funktioniert, selbst in meinem Alter noch, nur dank, weil ich auch Tänzer hatte, also die wirklich auch an mich glaubten. Und das ist ja auch ein großes Geschenk.
Nun war das jetzt eine kurze, lebendige Trierer Tanzepisode, kann man wohl so sagen. Ihr Nachfolger wird Ballettdirektor Roberto Scafati, der am Theater Ulm arbeitet, auf Handlungsballette setzt und nun für die nächste Spielzeit nach Trier wechselt. Das heißt, die Avantgarde in Trier ist Geschichte,
das,
möglicherweise.
Das kann ich nicht behaupten, das kann ich nur also mir so denken. Aber wenn ein Tanz neu ist, müssen Sie erst mal 3 Jahre einarbeiten. Und jetzt gerade mit dem letzten Stück, Hieronymus und der Meister sind auch da, da wurde es schon ein bisschen voller wieder, nicht? Bummt, ist
das
ja alles schon wieder.
Abruptes
die Politik
Ende.
Ist immer wieder hinten her und die sind falsch wie die, also das muss man wirklich sagen, die sind wieder mal auf der Provinzstufe von nur um Geld reinzutreiben und dann zerstückeln sie wieder alles. So ist das wieder alles zu früh, zu spät oder wie auch immer.
Nun, für Sie geht es trotzdem weiter. In Berlin ist Ihr Wohnsitz mit Urs Dietrich.
Ja.
Wie geht es weiter mit Ihnen und dem Tanz, Frau Linke? Letzte Frage.
Ich weiß nicht. Also noch ein Thema ist eben für mich mein Inner Suspension Training, was ich so in 30 Jahren so langsam entwickelt habe, nicht bewusst, wie es so entstanden
ist. Ihr eigenes Training, um
ja.
Tänzern das Tanzen beizubringen,
ja.
Ihre Art zu tanzen.
Ja, genau. Und zwar von innen nach außen. Und mit der Atmung verbunden und so, dass das also irgendwie weiter kodifiziert wird. Und nun habe ich Gott sei Dank auch Tänzerinnen, die dann also unbedingt das gerne auch übernehmen wollen. Und da muss ich doch einen Namen erwähnen, das ist eine Volkwang-Tänzerin und Choreografin, sehr gute Choreografin. Das ist eine Henrietta Horn, die das nun so angebissen hat. Die hat zweimal oder dreimal mein Training mitgemacht. Die war so verzweifelt, sie sagt, was? Ich kann ja gar nichts, hat sie gesagt. Dabei ist sie Choreografin und zwar eine sehr gute. Und die war total verzweifelt, hat sich durchgebissen. Und dann hat sie mir später eine Mail geschrieben, dass sie so begeistert war von meinem Training, dass man das unbedingt halten müsse. Und ich fiel aus allen Wolken vor Freude. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das war 1980. artig, als ich diesen Funken gespürt habe, ich will ein anderes Training aufbauen. Und zwar sofort, also mit der Ganzheit des Körpers. Nicht erstmal lange an der Stange stehen, sondern die Stange zu transformieren in die Mitte des Körpers. Und von daher so bald wie möglich gleich in den Raum zu gehen.
Die Ganzheit des Körpers steht im Mittelpunkt von Susanne Linke, von ihrem Tanz, in ihren Choreografien und in ihr. Das waren SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Tänzerin und Choreografin Susanne Linke.